Die Digitalisierung macht auch vor dem Gesundheitswesen nicht halt. So haben Apotheken schon seit vielen Jahren den Einzug in den E-Commerce gehalten. Nun sollen auch für Gesundheitsdienstleistungen zunehmend moderne digitale Lösungen geschaffen werden. Aktuell fährt dazu eine Online-Apotheke eine umfangreiche Kampagne, in welcher der Status quo des Gesundheitssystems hinterfragt wird. Einige Leistungen sind bereits oder werden in Kürze digital verfügbar sein. Sie sollen unsere Gesundheitsversorgung verbessern. Welche dies sind und wie das funktioniert, darüber spreche ich heute mit Sebastian Hilke. Er leitet die Themenplattform Digitale Gesundheit und Medizin bei Bayern Innovativ. Mein Name ist Petra Blumenroth. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Hallo Sebastian.
Hallo Petra.
Ich habe gerade von der elektronischen Patientenakte gelesen. Was ist denn das für eine Akte und was kann man sich darunter vorstellen?
Die elektronische Patientenakte ist eine Akte, die seit 01.01.2021 von den Krankenkassen jedem Versicherten zur Verfügung gestellt wird, deren Nutzung freiwillig ist, ein ganz wichtiger Punkt, und in die seit Juli diesen Jahres alle Vertragsärzte und Psychotherapeuten die Daten der Behandlung, der Diagnose reinschreiben sollen, aber auch lesen können sollen. Und das wird aber realistischerweise erst nächstes Jahr wahrscheinlich passieren, weil hier noch ein paar technische Grundlagen fehlen, um tatsächlich dieses Lesen und Schreiben zu machen. Die elektronische Patientenakte wird für Privatversicherte momentan noch nicht angeboten, weil die sich aus diesem Entwicklungsprozess seit einigen Jahren verabschiedet haben und wahrscheinlich erst nach einer gewissen Beobachtungszeit wieder dort einsteigen werden.
Okay, also freiwillig ja, aber welche Daten kommen da überhaupt rein und vor allem wie?
Die Idee ist, dass dort im Prinzip alle deine Gesundheitsdaten reinkommen, die irgendwo bei einem Arztbesuch im Krankenhaus, beim Physiotherapeuten oder ähnlichem anfallen. Das können Blutwerte sein, zum Beispiel aus der letzten Blutuntersuchung. Das kann aber auch das Ergebnis einer Ultraschalluntersuchung sein. Das ist aber auch dein aktueller Medikationsplan vielleicht, wo die verschiedenen Medikamente, die du einnehmen sollst, dann auch drin gespeichert werden. Du kannst auch selber dort Daten einspeichern. Das ist dann auch ganz klar gekennzeichnet. Wenn du sagst, du hast hier einen Arztbrief zum Beispiel, den du dort dokumentieren möchtest, kannst du den einscannen und dort einspeichern. Und dann sieht man auch ganz klar, dass der von dir dort abgelegt wurde. Was ein ganz interessanter Punkt auch in der elektronischen Patientenakte ist, ist der Notfalldatensatz. Das ist, sind Informationen für den Rettungsdienst zum Beispiel. Das heißt, wenn du einen Unfall hattest, nicht mehr ansprechbar bist, können dann entsprechend Daten dort rauslesen und sehen, welche Blutgruppe du hast, welche Unverträglichkeiten bezüglich Medikamenten du vielleicht hast und können dich dann entsprechend behandeln und das auf einmal auch dann sicher in dem Fall.
Das klingt ja schon mal sehr hilfreich, aber solche Daten sind ja sehr sensibel. Also wer kann denn auf die Daten zugreifen und wie? Also ist es dann auch sicher?
In der heutigen Zeit sicherlich eine gute Frage und eine wichtige Frage. Grundsätzlich sind die Daten alle verschlüsselt. Auf die Daten kann nur ich zugreifen oder diejenigen, denen ich die Daten auch freigebe. Das heißt, ich bin immer in der Kontrolle über meine Daten. Das heißt, freigeben kann ich die dann entsprechend dem ärztlichen Fachpersonal, aber dann auch entsprechend anderen Leistungserbringern, das heißt dem Physiotherapeuten, dem Psychotherapeuten, vielleicht der Hebamme. Das kann ich aber dann entsprechend steuern. Kontrollieren kann ich das mit einer Smartphone-App, die ich eben von meiner Krankenkasse bekomme. Und dort kann ich einstellen, wer was sieht. Und dort kann ich dann auch alle Daten in einer Übersicht dann sehen. Das heißt, es kann kein Arzt einfach so auf meine Daten zugreifen. Ich muss das aktiv steuern und freigeben. Wichtiger Punkt ist dann, wenn ich in die Arztpraxis gehe, das kennt man ja heute schon, da habe ich dann meine elektronische Gesundheitskarte. Die haben wir ja alle vor ein paar Jahren, also alle gesetzlich Versicherten vor ein paar Jahren bekommen, mit unserem Bild drauf. Die stecke ich wie gehabt in das Terminal rein, wie ich es jedes Mal sonst auch mache. In Zukunft werde ich dann aber eine entsprechende PIN mit eingeben, also wie bei der Bankkarte am Geldautomaten. Auch damit habe ich dann gezeigt in der Arztpraxis, dass ich auch wirklich die Person bin, der die Karte und die Akte, die dahinter steht, gehört. Nicht, dass wenn ich mal meinen Geldbeutel verliere, jemand in der Arztpraxis gehen kann und dann sagt, er wäre ich. Die Arztpraxis wiederum muss ich aber auch entsprechend dann ausweisen und sagen, dass sie eine registrierte Arztpraxis ist. Das heißt, sie hat einen entsprechenden Ausweis für die Praxis. Und der Arzt oder die Ärztin hat auch dann einen elektronischen Heilberufsausweis, mit der sie oder er dann letztendlich sich auch nochmal ausweist, damit man dann auch ganz genau sieht, wer welche Daten abgerufen hat oder welche Einträge in die Akte geschrieben hat. Es ist also wirklich ein sehr durchdachtes System, auch von der Protokollierung. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, welche Zugriffe es gab. Grundsätzlich wird die ganze elektronische Patientenakte natürlich auch sicherheitstechnisch weiterentwickelt in den nächsten Jahren, so dass man da immer auf dem aktuellen Stand dann auch ist.
Also die Daten sind also mehrfach gesichert. Das ist ja auch sehr wichtig, um das Vertrauen beim Versicherten zu schaffen. Apropos Vertrauen, wie sieht's denn mit der Transparenz aus? Also werden die Daten bei jedem Arztbesuch automatisch in die Akte übertragen, also Diagnose, Werte etc. oder wie kommen die da rein?
Das ist im Prinzip die Idee dahinter, dass ich letztendlich dann alle meine Daten, die irgendwo anfallen, dort gesammelt habe und da auch eine komplette Übersicht über meine Daten bekomme. Wie gesagt, ich muss dazu meine Karte beim nächsten Arztbesuch einstecken und dann passiert das in der Regel automatisch. Die Frage ist natürlich jetzt, was ist, wenn ich mit einem Smartphone oder mit einem Tablet nicht umgehen kann oder sowas vielleicht auch gar nicht habe? Kann ich mir trotzdem eine elektronische Patientenakte beantragen bei meiner Krankenkasse? Kann die auch nutzen? Das heißt, ich kann dann auch beim Arztbesuch die Daten dort reinschreiben lassen. Der nächste Arzt kann auch dort wieder drauf zugreifen und kann entsprechend dort auch Daten rauslesen.
Praktisch. Also ich habe also alles Relevante abgelegt und kann es einfach wiederfinden. Aber welche anderen Vorteile habe ich denn als Patient von dieser Akte?
Gut, wir haben den bereits beschriebenen Notfalldatensatz, der natürlich eine entsprechende Sicherheit in der Notfallversorgung gibt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ich natürlich erstmals jetzt wirklich alle meine Gesundheitsdaten an einem Ort habe und damit auch wirklich einen umfassenden Überblick bekomme über das ganze Krankheitsgeschehen, über den Krankheitsverlauf. Ich kann auch Zusammenhänge sehen zwischen der Versorgung beim Hausarzt oder vielleicht auch mit der entsprechenden Betreuung in der Klinik. Und was auch ganz spannend ist, ist natürlich, dass die Ärzte sich damit einen schönen Überblick verschaffen können. Und sie können auch sehen, welche Untersuchungen, welche Diagnosen wurden schon gemacht, mit welchem Ergebnis. Das heißt, eventuell kann man dann natürlich auch Doppeluntersuchungen vermeiden und muss eben nicht mehrfach sich irgendwie röntgen lassen, sondern hat das Bild dann dort schon gespeichert und das kann der nächste Arzt auch weiterverwenden. Medikationsplan hatte ich ja schon erwähnt. Die Idee dahinter ist, dass dort ab einer gewissen Grundzahl von Medikamenten alle dann aufgeführt werden, der entsprechenden Verordnung, wann muss ich die einnehmen, wie viel. Und die Idee ist, dass man einfach sagt, man hat einen Überblick, man kriegt ja manchmal von verschiedenen Ärzten Medikamente verschrieben und Arzt A weiß nicht, was Arzt B verschreibt und so sehen die direkt, was ist schon verschrieben worden, was will ich verschreiben, passt das zusammen, hat das eventuell Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen, die durchaus auch manchmal tödlich verlaufen können. Das heißt, wir können hier auch möglichst präventiv arbeiten und entsprechende Wirkungen oder ungewollte Entwicklungen vermeiden. Und wenn ich eben weiß, da gibt es eine Wechselwirkung, dann schaue ich eben, dass ich vielleicht das eine Medikament austausche mit einem anderen, das entsprechend da unproblematisch ist. Oder ich muss vielleicht die Erstverordnung vom anderen Arzt nochmal dort ansprechen und überlegen, ob man da vielleicht ein anderes Medikament nehmen kann.
Gehen wir mal in die Praxen. Sind die niedergelassenen Praxen überhaupt auf diese digitalen Herausforderungen vorbereitet? Und wenn ja, wie hoch ist der Aufwand? Ärzte haben ja heute schon relativ wenig Zeit für den Patienten.
Richtig. Also im Schnitt ja 7,6 Minuten pro Patient. Ist nicht viel im ersten Moment. Grundsätzlich ist es aber durch so eine elektronische, digitale Patientenakte natürlich dann einfacher, wirklich einen Überblick zu bekommen. Es sind alle Daten da, alle Ausweise sind da, Impfpass, Mutterpass, was auch immer. Also man muss nicht irgendwie nochmal nachfragen, man hat wieder was vergessen, man hat es wieder verlegt. Ich weiß, was die Kollegen gemacht haben. Das ist ja, wenn man selber mal beim Arzt sitzt, es geht einem nicht gut, man hat dann doch irgendwie vergessen, dass man schon mal woanders war wegen einer Untersuchung oder was anderes gemacht wurde. Also das sind schon Dinge, die da einen großen Vorteil geben und den Aufwand, glaube ich, der mehr entsteht, aber wieder ausgleichen durch eine bessere Qualität in der Behandlung und durch einen besseren Datenzugang. Grundsätzlich sind die Arztpraxen seit einigen Jahren eigentlich schon gut vorbereitet auf das Thema elektronische Patientenakte, weil sie angehalten sind, ihre ganzen Abrechnungen schon digital einzureichen. Wenn sie das nicht tun, sprich auf ja mehr oder weniger Papier, werden ihnen einfach dann die Gelder auch gekürzt. Von daher ist das schon ein Anreiz eigentlich für eine Praxis, sich zu digitalisieren. Das Thema elektronische Gesundheitskarte, elektronische Patientenakte ist ja ein Thema, das uns jetzt seit über einem Jahrzehnt auch schon begleitet. Und von daher, glaube ich, kommt das jetzt nicht überraschend, sondern man konnte sich eigentlich schon darauf einstellen und vorbereiten, dass es diese diese Dinge gibt, dass die eingeführt werden. Grundsätzlich braucht es in der Arztpraxis dann neben diesem klassischen Kartenterminal, was wir als Patienten dann auch sehen, wo wir unsere Karte reinstecken, einen sogenannten Connector. Das kann man sich vorstellen wie einen hochsicheren Router, also der Router daheim, der uns ja auch ins Internet bringt. So ist das auch so eine Kiste, sage ich mal, wo dann eine sehr sichere verschlüsselte Verbindung entsprechend in die Infrastruktur, die dahinter steckt, hergestellt wird. Und so ist da auch alles wirklich abgetrennt. Das läuft nicht über das normale Internet und da kann auch keiner sich einfach so mal reinhacken. Was ich auch schon gesagt habe, auch die Authentifizierung der Leistungserbringer, also elektronischer Heilberufsausweis, also ist es wirklich sichergestellt, dass nur die zugelassen sind, denen ich es freigegeben habe, dann auf diese Daten zugreifen. Und das ist alles eigentlich verfügbar. Es gibt, wie gesagt, noch so ein paar kleine Themen, wo es momentan hakt und von daher diese volle Funktion wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr dann da sein.
Du sprichst gerade an, nächstes Jahr kommt in Zukunft oder ist wahrscheinlich abzusehen, dass in Zukunft noch mehr digitale Lösungen kommen. Kannst du da vielleicht einen Ausblick geben?
Ja, genau. Ich hatte es ja zwischendurch schon ein bisschen erwähnt oder hier und da mal ein bisschen fallen lassen. Also Impfpass soll digitalisiert werden, das Zahnbonusheft zum Beispiel, Mutterpass, Kinderuntersuchungsheft, das sind ja alles so Sachen, wo man dann so immer peu à peu diese ganzen Untersuchungen einträgt, dokumentiert. Also das ist was, das alles, was wir da im Prinzip in analoger Papierform kennen, wird dann da auch digitalisiert werden und abgelegt werden. Weiterhin kommen dann dazu noch weitere sogenannte Leistungserbringer, also was ich vorhin auch schon gemeint habe, Hebammen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten werden auch dann daran angeschlossen, können später damit auch arbeiten. Auch die Pflege kann dann in Zukunft im Prinzip mit der Akte arbeiten, dort Daten auslesen, eintragen. Was jetzt in diesem Herbst schon passiert ist, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird eingeführt. Bedeutet, dass so der Plan, die Arztpraxis direkt die Arbeitsunfähigkeit an die Krankenkasse digital übermittelt und ab Mitte 2022 dann die Arbeitgeber auch von der Krankenkasse diese elektronische Arbeitsunfähigkeit wieder abrufen können. Heißt, ich als Arbeitnehmer muss dann nicht den gelben Zettel noch durch die Gegend per Post schicken oder mit den Arbeitnehmern abgeben, sondern das sollte dann eigentlich alles automatisch laufen. Apropos kleiner Zettel, E-Rezept soll es auch geben. Das heißt, die Ablösung des normalen Papierrezepts sollte diesen Herbst eingeführt werden in einem Pilotprojekt in Berlin-Brandenburg. Verschiebt sich dort aber noch ein bisschen der Start. Zum 01.01.2022 sollte das Ganze dann auch bundesweit kommen. Ob der Termin so gehalten werden kann, wissen wir im Moment nicht. Müssen wir mal abwarten, aber das ganze Ding wird kommen und ist in der Entwicklung. Und beim Thema E-Rezept gibt es eigentlich noch eine weitere spannende Entwicklung. Und das sind nämlich die digitalen Gesundheitsanwendungen. Und bei denen ist nämlich ganz interessant, dass die nämlich wie ein Medikament auch per Rezept verschrieben werden können vom Arzt oder der Ärztin. Ganz spannendes Thema, das da auch noch auf uns zukommt.
Wie kann ich mir das mit einer verschriebenen App vorstellen? Wie funktioniert sowas?
Das sind letztendlich ja Apps für Smartphone, aber auch Anwendungen für zu Hause am Computer, die dich dabei unterstützen sollen mit vielleicht einer Depression oder aber auch mit einer Knieerkrankung, Knieschmerzen oder Krebserkrankung zurechtzukommen. Das heißt, das sind Anwendungen, die zum Beispiel vielleicht einen Therapieplan drin haben, welche Übungen du machen sollst, die vielleicht dich dabei auch noch beobachten mit Video, ob du die Übungen richtig machst. Das sind aber auch vielleicht einfach psychotherapeutische Übungen, die dir dabei helfen sollen, mit der Depression zurechtzukommen. Kann aber auch letztendlich eine Tagebuchfunktion zum Beispiel sein für den Diabetiker, in der er einfach seine Blutzuckerwerte täglich dann aufschreibt und kontinuierlich dann auch beobachten kann. Parallel dazu soll es dann auch wahrscheinlich auch nächstes Jahr dann digitale Pflegeanwendungen geben. Das heißt, sie werden dann digitale Gesundheitsanwendungen und digitale Pflegeanwendungen haben. Das kommt jetzt dann noch auf uns zu. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, ja gut, aber solche Apps gibt's ja schon länger auch, mit denen ich, weiß ich nicht, bestimmte Sachen mir aufschreiben kann, mit denen ich Sachen üben kann. Es gibt ja auch Fitness-Apps. Warum werden jetzt gerade die von der Krankenkasse dann auch bezahlt und die anderen nicht? Das hat den Hintergrund, dass diese Apps einen aufwendigen Prozess durchlaufen haben, also klinische Studien gemacht wurden, dass sie sicherheitstechnisch überprüft wurden, sodass sie eigentlich auch, und deshalb sprechen wir ja auch im Prinzip von Medikamenten ähnlich, dass sie ein ähnliches aufwendiges Verfahren wie ein Medikament durchlaufen haben, das ja auch im klinischen Studium erstmal zeigen muss, funktioniert, ist ein entsprechender Nutzen, da ist ein therapeutischer Effekt da. Und so wurden diese Apps auch untersucht. Das heißt, man weiß wirklich, dass diese Anwendungen einen Mehrwert bringen für die Behandlung, für die Patientin, die dann da auch vielleicht auch wieder gesund wird dadurch. Und was spannend ist, ist, dass dann zukünftig noch diese digitalen Gesundheitsanwendungen auch an die EPA natürlich angeschlossen werden sollen, sodass die Daten da auch hin und her fließen können.
Aber wie sieht es denn bei diesen ganzen elektronischen Anwendungen mit der Barrierefreiheit aus?
Also bei der EPA kann ich zumindest schon mal sagen, dass die grundsätzlich barrierefrei ausgelegt sind. Das heißt, die sind so mit dem Smartphone-Betriebssystem verbunden, dass ich diese Funktionen, die es dort gibt, also dieses Bildschirm vorlesen, aber auch dieses Touch-Feedback, das heißt, dass wenn ich irgendwo drauf drücke, das Handy vibriert, dass ich diese Dinge nutzen kann. Und die sind auch vom Aufbau her so gemacht, dass die Vorlesefunktion das sauber darstellen kann und auch von der Reihenfolge her das alles passt. Also da sind die EPA-Apps an sich entsprechend ausgestattet. Ein bisschen schwieriger wird es bei den Dokumenten, die in der EPA liegen können. Das sind ja manchmal einfach eingescannte PDFs vielleicht. Und bei einem eingescannten Dokument kannst du dir ja vorstellen, da fehlt uns einfach diese Textinformation. Das ist ja mehr oder weniger ein Bild. Und da ist natürlich dann eine Barrierefreiheit nicht mehr gegeben. Das wird schwierig. Aber alles, was an strukturierten Daten in der Akte liegt und auch zukünftig an Einträgen vorhanden sein wird, das ist barrierefrei dann zugänglich.
Also es klingt alles sehr praktisch und auch bequem und flexibel. Werde ich dann meinen Arzt künftig überhaupt noch sehen? Also gerade für ältere Menschen ist ja der Arztbesuch häufig der einzige oder einer der wenigen Sozialkontakte in der Woche. Was meinst du, wie ist deine Einschätzung?
Gute und wichtige Frage. Meine Einschätzung ist, dass wir den persönlichen Kontakt natürlich mit dem Arzt, der Ärztin, den anderen Leistungserbringern noch weiterhin haben werden, weil es einfach wichtig ist. Also auch Ärzte können nicht alles digital machen. Die müssen uns auch mit allen Sinnen mal wahrnehmen, um wirklich zu sehen, was ist los. Also die Ärzte sagen ja von sich auch, sie müssen tasten, ja, schmecken vielleicht nicht, aber riechen können den Patienten. Also das wird weiterhin passieren. Und es ist auch wichtig, das zu verstehen, dass eine digitale Anwendung eine Unterstützung darstellen soll. Also es ist eine Hilfe dabei, wirklich die relevanten Daten jederzeit zur Verfügung zu haben, dass es entsprechende Abstimmungen geben kann, dass ich Kontakte auch mal virtuell machen kann. Das ist ganz gut. Also es gibt ja die Videosprechstunden auch. Da kann ich mich mit meinem Arzt ja auch schon mal virtuell austauschen, vielleicht bei kleineren Geschichten. Aber das ist immer nur eine Ergänzung. Und das ist mir auch persönlich ganz wichtig, dass man das für sich versteht, dass diese digitalen Anwendungen und Hilfsmittel wirklich den persönlichen Kontakt nicht ersetzen sollen, sondern immer nur unterstützen und helfen sollen, die Behandlung noch besser, noch effizienter und für uns alle angenehmer zu machen.
Sehr gut. Vielen Dank, Sebastian, für das informative Gespräch und den interessanten Ausblick. Ihnen danke ich fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.